Ich begrüße bei uns als Studiogast den Stadtrat Ernst Gummrich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Freue mich, dass ich da sein darf.
Dankeschön. Ja, und was wir gerade gehört haben, war Justin Sullivan. Den kündige ich auch noch kurz an. Das ist ein großartiger Singer-Songwriter. Und er spielt am 15. September, das ist ein Mittwoch, im Sudhaus. Sein Song eben hieß Ghost Train, und um Züge geht es heute auch bei uns in der Sendung hier, nämlich um die Regionalstadtbahn, genauer um die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn. Herr Gummrich, sind Sie eher dafür oder sind Sie dagegen?
Ich bin davon überzeugt, es wäre eine falsche Entscheidung für Tübingen, an der wir noch sehr, sehr lange zu knappern hätten, wenn wir sie fällen würden.
Warum?
Es gibt so viele Gründe, und aus meiner Sicht, ich habe mein Leben lang für den Umweltschutz gearbeitet, das wesentliche Argument ist, es ist schlecht für unser Klima. Das Projekt wird als Klimaschutzprojekt verkauft. Es ist aber kein Klimaschutzprojekt. Wir können gerne nachher im Detail darauf eingehen. Es ist ein Projekt, was erstmal sehr viel an CO2-Rucksack bis 2030 schafft. Und es wird nie es schaffen, durch wegfallenden Pkw-Verkehr diesen Klimarucksack wieder in vernünftiger Zeit abzubauen. Und die Behauptungen des Gegenteils sind einfach nicht wahr. Und da würden wir gerne eine offene Diskussion haben, die im Augenblick sehr schwer ist.
Warum ist die offene Diskussion schwer?
Weil man sich da mit Experten zusammen hinsetzen müsste und tatsächlich die vielleicht 8 bis 10 Parameter, aus denen sich diese Rechnung zusammensetzt, offen miteinander diskutieren müsste. Das passiert nicht. Stattdessen legt die Stadt eine eigene Berechnung vor, die natürlich in der Verwaltung auch vom Verwaltungschef in Auftrag gegeben worden ist, und sagt, das ist die Wahrheit. Und ich könnte nachher, wenn wir vielleicht 2,5 Minuten haben, die wesentlichen Faktoren durchgehen. An jedem dieser Faktoren muss man diskutieren. Und wir sind überzeugt, dass wir die besseren Argumente haben. Wir haben die Studien, wir können auf die verweisen, aber es wird einfach gesagt, das stimmt nicht. Wir sehen das anders. Und dann fährt man, wie ich eben, mit meinem Elektro-Twizy durch die Stadt und fährt an lauter Pinguinen vorbei, die für die Stadtbahn werben und sagen, dass sie das Klima retten. Die armen Pinguine wären wahrscheinlich bei den Regionalstadtgegnern und nicht bei den Befürwortern, wenn sie rechnen könnten.
Warum? Wie kommen Sie denn auf diese Berechnung, dass der CO2-Rucksack sozusagen so groß ist?
Ich mache es mal ganz, ganz, ganz einfach. Wir hatten am Anfang uns überlegt, was kostet es, um diese Regionalstadtbahn zu bauen. Da wird sehr viel Beton verbraucht, sehr viel Stahl, Brückenbauwerke werden errichtet. Wir kamen dann auf eine Zahl, irgendwo an der oberen Grenze bei 80.000, 90.000 Tonnen CO2. Unten haben wir gesagt, dann gehen wir lieber nach unten, haben 35.000 Tonnen genannt. Irgendwo in dieser Spanne. Wir fanden dann eine Studie der Berliner Grünen, die an einem ganz vergleichbaren Projekt genau das Gleiche gerechnet haben. Und am Schluss hatten wir uns mit der Stadt sogar geeinigt, mit der Stadt Tübingen. Es sind 75.000 Tonnen, die da entstehen. Man hat dann diese Zahl nochmal heruntergenommen, weil die Strecke ein bisschen verkürzt worden ist, um Geld zu sparen. Jetzt sind wir bei 66.000 Tonnen. Diese 66.000 Tonnen bauen wir erstmal bis 2033 auf. Dann fährt die erste Bahn. Und dann ist die Berechnung danach, hat die Bahn den Effekt, dass viele Menschen vom Pkw auf die Bahn umsteigen, und das spart dann CO2 ein, das dann über die Jahre dazu führt, dass irgendwann mal der Rucksack weg ist, und von da an sparen wir dann. Ich gehe jetzt mal über diese Rechnung selbst weg und nenne das Ergebnis. In dieser städtischen Studie, in Anführungsstrichen, also dieser Ausarbeitung von einem Mitarbeiter von Herrn Palmer, wird dann selbst gesagt, wir schaffen diese Kompensation in 8 bis 20 Jahren. Das heißt, sagen wir 2033 wäre das fertig, 8 Jahre, 2041 bis 2051, da sind wir dann endlich auf Null, und danach fangen wir sparen an. Diese Rechnung ist schon allein schlimm, Weil da sind wir an allen Klimakipppunkten vorbei. Jeder, der ein bisschen was von Klimapolitik weiß, weiß, dass die frühen Jahre wichtig sind. Und nach der eigenen Berechnung werden wir erst frühestens 2041, 42 auf Null sein, wenn das stimmen würde. So, und jetzt kann man tiefer eindringen. Was bestimmt denn, wie schnell die Kompensation geht? Zwei Dinge. Wie viele Autos bleiben stehen, weil die Leute auf die Bahn steigen? Die Regionalstadtbahn fährt ja ohnehin, mit oder ohne Innenstadtstrecke, aber sie fährt durch. Das heißt, man kann sitzen bleiben. Und das führt dazu, dass einige mehr auf die Bahn umsteigen. Nur dieses mehr sind das, wie wir nach der alternativen Untersuchung gemeinsam mit Experten sagen, irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Leuten am Tag. Oder sind es 30.000, 20.000, die der Herr Palmer sich aus den Fingern saugt, wir wissen nicht woher. Aber wir stellen nichts davon in Frage. Wir sagen, nehmt diese Zahlen, die ihr da gefunden habt, die führen zu euren 8 bis 20 Jahren, die ihr selbst errechnet habt, was es braucht. Jetzt gibt es einen zweiten Faktor. Und da wird es entscheidend. Dieser zweite Faktor ist, diese Autos haben ja einen Verbrauch. Und dieser Verbrauch ist in dieser Studie mit über 150 Gramm pro, und das ist ein neuer Begriff, Personenkilometer gerechnet. Also wenn da anderthalb Leute drin sitzen, dann ist es der Verbrauch durch 1,5. Also mit 100 und über 150, ich glaube bei 160 Gramm, rechnen Sie, um auf die 8 bis 20 Jahre zu kommen. Wenn man aber die Studien anschaut, wie der Verkehrsmix und wie die Technik sein wird um 2030 und nach 2030, dann findet man, dass alle Studien sagen, das wird bei 60 bis 40 Gramm pro Tonne liegen.
Also ein Drittel.
Ein Drittel. Und dann müssen Sie natürlich die 8 bis 20 Jahre umgekehrt mit dem Faktor 3 multiplizieren. Ja. Ja. Und dann sind wir so jenseits aller Vernunft für eine Kompensation. Ich baue hier etwas, dessen Klimaeffekt dann 24 Jahre früher später eintritt, nach Betriebsbedingungen, wenn man diese überhöhten Zahlen und wenn man die Zahlen der Experten in der alternativen Forschung nimmt, 20 mal 3, das heißt 60 Jahre nach Betrieb 2090 kompensiert ist. Das Ding läuft vielleicht 100 Jahre, da ist es schon bald wieder vorbei, bis wir das kompensiert haben. Aber es ist ein Schmarrn.
Also eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, das Hauptargument, dass die Innenstadtstrecke besonders klimafreundlich sei, greift überhaupt nicht.
Nein, sie greift nicht. Und wir waren selbst auch davon überrascht, weil intuitiv sagt man natürlich, naja, Straßenbahn ist besser. Aber vielleicht wissen einige auch, dass man eben festgestellt hat, manchmal ist diese Intuition falsch. Ich bin auf der Langstrecke und in der Region sehr für die Schiene, es ist ein gutes Verkehrsmittel. Aber wenn man heute schaut, was ist das günstigste CO2-mäßig, das günstigste Fahrzeug, da schaudert es ein, aber das ist der Bus. Der Flixbus ist heute schon ökologisch sehr viel besser als die Bahn. Und in der Stadt haben Sie diesen Effekt noch viel größer. Und wenn Sie dann sich anschauen, was an Zukunftstechnologien kommt, dann stimmt das, dann muss man die alte Intuition, ach, Bahn in der Stadt, Straßenbahn muss gut sein, die muss man beiseite lassen und man muss wirklich den Realitäten ins Gesicht schauen.
Jetzt verstehe ich aber eins nicht. Sie haben ja die Zahlen genommen, die auch der Stadt Tübingen, also deren Berechnungen zugrunde lagen. Und ich verstehe gar nicht, dass Sie dann zu unterschiedlichen Schlüssen auch kommen.
Ja, wenn man sagt, die Studie, die zum Beispiel der Herr Höxtra, das ist der Gutachter der Bundesgrünen, die ein Gutachten bei ihm haben machen lassen. Das ist der Papst der Umweltbilanzrechner. Er ist Ordinarius an der TU Eindhoven. Wenn man mal auf seine Twitter-Seite geht, dann sieht man, da ist das Who, das Who. Das ist einer der Besten. Er hat jetzt gerade vor zwei Tagen, ich hatte vor einiger Zeit mit ihm telefoniert, dann hat er gesagt, ich habe wieder eine neue Studie, ich veröffentliche sie morgen. Die geht sogar noch weiter runter. Die Studien, wenn man die nicht anerkennt, und wenn man sagt, es wird auch nach 2030 mit über 150 bei 160 Gramm pro Personenkilometer gefahren und darüber lassen wir nicht mit uns reden, dann kommt man auf die 8 bis 20 Jahre. Aber das, was in unseren Kopf nicht hineingeht, ist, dass diejenigen, die sich ums Klima kümmern, die Aussage in der eigenen Vorlage nehmen, in der steht, wir brauchen 8 bis 20 Jahre, bis wir das auf Null zurückgefahren haben, was wir vorne kaputt gemacht haben am Klima, dass dann niemand schreit, Herrschaft nochmal, was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Das könnt ihr doch nicht als Klimaprojekt verkaufen. Sie tun's und das ist so ein bisschen wie bei Stuttgart 21. Das Ding ist vor 30 Jahren in den Köpfen von einigen entstanden. Dazu gehört auch der Herr Palmer und andere. Und das ist ihr Lebenstraum. Und jetzt, wo plötzlich das Geld da ist, wollen sie den verwirklichen. Und er ist einfach aus der Zeit rausgefahren. Die Zeit ist vorbei.
Und Sie haben jetzt den Eindruck, die Stadt will auch Forschungen beispielsweise aus Berlin nicht einbeziehen, weil es eben diesem langfristigen Plan in die Quere kommen würde. Also im Grunde, die verweigern ja dann die Diskussion mit realistischeren Zahlen.
Ja, ich weiß nicht, weshalb sie es verweigern. Auf jeden Fall wollen sie dieses Projekt durchpauken. Sie haben, und das bedauern wir sehr, 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 und machen uns darüber auch nicht irgendwie, sind darüber auch nicht böse oder irgendwas, aber wir sind enttäuscht, dass Fridays for Future zum Beispiel auf diese Diskussion nicht ein Stück weit kritischer eingegangen sind. Die nehmen das nicht zur Kenntnis.
Warum nicht?
Das ist nicht nachvollziehbar. Interessant war, der Jugendgemeinderat hat das auch diskutiert. Dort war es etwas anders. Da war zwar auch die Mehrheit dann, die ist dann Fridays for Future gefolgt und hat auch gesagt, für die Stadtbahn. Aber immerhin von 16 waren 6, die gesagt haben, nein, sie sehen, dass das nicht das richtige Projekt ist. Und die haben es eben auch unter anderem aus diesen Gründen abgelehnt, weil sie gesagt haben, sie blicken da durch. Und man muss sich da mal hinsetzen, aber es ist nicht kompliziert. Man kann die städtische Vorlage nehmen und dann kann man an diesen 4 Punkten die Zahlen dagegen halten. Wir haben veröffentlicht, wo man das nachlesen kann. Wir haben mehrere Experten, die uns dabei helfen. Einer davon, Professor Irslinger, war in Rottenburg Professor genau für solche Themen, mit denen wir das durchgesprochen haben. Nur diese Diskussion findet leider nicht statt.
Aber wäre die Stadt nicht verpflichtet, eben solche Diskussionen mit realistischen Zahlen stattfinden zu lassen, bevor man dieses Ding baut? Deshalb die Frage, eigentlich hätten die doch schon längst diese Argumente von Ihnen ernst nehmen müssen und auch zur Diskussion stellen müssen.
Ja, ich denke, man war überrascht davon, wie viel Widerstand in der Stadt ist und dass man diese Argumente ernst nehmen muss. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät, noch diese Diskussion sinnvoll hinzubekommen. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, wir machen sowas wie in Stuttgart, dass man so eine öffentliche Sitzung mit Experten macht, von beiden Seiten besetzt. Ja. Das ist 20 Tage vor einem Bürgerentscheid einfach zu spät.
Warum? Gerade da. Ist es doch wichtig, dass man die Leute...
Dann müsste man die Experten beieinander haben. Man müsste sicher sein, dass auch beide Seiten dann wirklich zu Wort kommen. Wir sind gebrannte Kinder. Wir hatten, als diese Broschüre anstand, gesagt, das ist etwas, wo beide Seiten gleich viel Raum haben müssen. Und ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben, die an alle Häuser heute verteilt worden ist. Ich habe sie mir heute Morgen nochmal angeschaut. Dann schauen Sie mal zum Beispiel, was die Tübinger Liste an Platz bekommen hat.
Ja,
wir haben auf einer Seite eine halbe Spalte, also eine Spalte runter. Genau, da können Sie gerade etwas gepflegt sagen, wir sind dagegen. Aber Sie können keine Argumente austauschen. Das hätte in dieser Broschüre stattfinden können.
Ja.
Und der Zeitpunkt ist abgefahren. Und insofern bleibt uns nur dafür zu werben, dass die Bürger jetzt einfach einen Stopp setzen, sagen Nein. Und dann können wir vernünftig weiterreden, wie wir dann in Zukunft weitermachen.
Ich muss auch sagen, also als ich die Broschüre aus dem Briefkasten genommen habe, ich war so erstaunt, ich dachte, es ist einfach eine Werbebroschüre für die Stadtbahn. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, von welcher Partei ist das jetzt? Eigentlich soll das ja, wenn es für einen Bürgerentscheid ist, muss doch Pro und Contra relativ neutral einander gegenübergestellt werden. Ich sage ja noch nicht mal, dass es den gleichen Raum einnehmen muss, aber kann ja nicht sein, dass das Contra eben beschränkt bleibt dann auf eine Partei und wie Sie sagen, eine halbe Seite. Also ich dachte wirklich, es ist eine Werbebroschüre und das scheint mir unprofessionell, ehrlich gesagt, und unlauter. Also die Aufgabe der Stadt wäre es, uns die Argumente für und dagegen darzulegen, damit wir dann sagen können, ja oder nein.
Ja. Aber
dieses Ding erlaubt nur ja, wenn man ehrlich ist.
Wir hatten eine andere Veranstaltung. Wir hatten gesagt, wir machen drei öffentliche Veranstaltungen. und hatten noch miteinander besprochen, dass wir da miteinander, die zwei Bürgerinitiativen miteinander sprechen und dann verhandeln und dann finden wir ein Format, wie man das öffentlich darstellen kann. Wer bei denen dabei war, hat erlebt, dass das im Wesentlichen Darstellungen durch die Verwaltung war und die Themen und die Gestaltung ist letztendlich auch wieder von der Mehrheit letztendlich gesetzt worden, die gesagt hat, wir sind die Mehrheit im Gemeinderat, wir bestimmen. Und wir haben dann am Schluss gesagt, ja, wir machen mit, wir haben gute Argumente, aber wie soll ich sagen, dieses Gleichgewichtige hat nie stattgefunden. Als damals diese Broschüre diskutiert wurde und die Beiträge und ihre Länge diskutiert wurden, hatte ich am Schluss gesagt, sie können das so machen, wir können da nichts gegen tun. Wir haben damals, als wir die Vereinbarung getroffen haben über den Bürgerentscheid, vergessen, an diesen Punkt zu denken. Jetzt haben sie die Mehrheit, jetzt können sie natürlich. Aber ich rate Ihnen, letztendlich sage ich Ihnen das jetzt gegen unser Interesse, aber ich rate Ihnen, da eine Gleichgewichtigkeit zu machen. Denn das Ding, wenn die Menschen das merken, was da passiert, fällt Ihnen auf die Füße, nicht uns. Die werden böse werden darüber, dass Sie den Gegnern letztendlich das Wort abschneiden. Man wollte es nicht hören und jetzt merken wohl alle, dass es ein Fehler war. Aber jetzt ist er nicht mehr reparierbar, denn wir werden keine neue Broschüre mehr hinbekommen. Und wir müssen halt, was wir gesehen haben, wir müssen dann eben teuer eine ganze Seite im Tagblatt uns kaufen, aus Spenden, die wir an den Ständen zusammensammeln, um wenigstens einmal an einer Stelle 8 wesentliche Argumente darlegen zu können.
Sie meinten, die merken jetzt, dass es ein Fehler war, also eben beispielsweise diese Informationsbroschüre eher als Werbebroschüre für die Stadtbahn zu gestalten. Wie macht sich das bemerkbar, dass es ein Fehler wohl war?
Das merken Sie sehr deutlich daran, wenn Sie an den Ständen sind. Ich bin jetzt mit ganz, 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 ganz vielen Leuten jeden Samstag und inzwischen jeden Freitag 5 Stunden in der Stadt. Und an unserem Stand kommen ständig Leute, die sagen, das darf man sich nicht gefallen lassen, das geht nicht. Wir fühlen uns nicht ernst genommen, wenn die Argumente nicht wirklich fair dargelegt werden. Und wir hatten vor einigen Wochen dann angefangen und gesagt, wir machen so eine Anzeige, damit wir sie finanzieren, wollen wir mit Menschen finden, die unterschreiben und vielleicht ein bisschen was spenden. Und die Listen fühlten sich so rasant, wir sind jedes Mal mit 50 bis 80 Unterschriften weggegangen. Wir gehen jedes Mal mit ungefähr 200 Unterschriften von Menschen weg, die sagen, ich unterstütze. Wir haben jetzt, weiß nicht, über 3000 Menschen, die unterschrieben haben, dass sie dieser BI angehören.
Dieser Bürgerinitiative, ja.
Ja. Und also wir merken daran, da ist etwas an Zuspruch. Und so eine Bürgerinitiative will ja nichts. Sie will hinterher keine Gemeinderatssitze haben, sie will keine Positionen haben, sondern es sind Menschen, die zusammenkommen, um zu diesem Zweck etwas zu erreichen. Und insofern sind da auch keine anderen Motive dahinter. Die Menschen sind davon überzeugt, dass es nicht gut für Tübingen ist und deshalb organisieren sie sich. Und da spüren wir etwas und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich, dass eine Mehrheit möglich ist. Wie hoch sie ist, wissen wir nicht. Und wir hoffen, dass sie so klar ist, dass die Diskussion damit auch beendet ist und nicht dann hinterher weiter schwelt.
Wie hoch sollte da dann die Quote sein, damit das wirklich ein für alle Mal ad acta gelegt wird?
Ich denke, alles über 60% sollte es eigentlich erreichen. 53 zu 47 würde uns in ein schreckliches Dilemma bringen. Dann würde mit Sicherheit gesagt, das lag nur an diesen schrecklichen alten Leuten, die da auch mitstimmen durften. Und die sind ja im Augenblick noch da, aber in 30 Jahren sind die alle weg. Das zählt nicht.
Das heißt, das könnten die übergehen? Das könnte man übergehen?
Ja, sie könnten es dann nicht übergehen, aber sie können es überwintern. Sie können dann sagen, naja, dann reden wir halt jetzt 3 Jahre nicht darüber und in 3 Jahren fällt der Gemeinderat dann wieder die Entscheidung, es doch zu tun. Das könnten sie, nur sie müssten halt wissen, dass die Menschen, die da jetzt sich engagiert haben, vielleicht in 3 Jahren dann auch wieder sagen, dann machen wir ein Bürgerbegehren und das kann man ja. Das, genauso wie der Gemeinderat dann wieder sagen kann, ich will das Thema wieder haben, kann dann auch der Bürger sagen, muss nur ein bisschen mehr tun. Wir wollen Bürgerbegehren machen, wir müssen Unterschriften sammeln, damit das dann durchgeführt wird. Aber bei der Stimmung, die wir heute in Tübingen haben, wenn in 3 Jahren der Versuch gemacht würde, würde mit Sicherheit genug an Quorum kommen, um ein Bürgerbegehren, das heißt das von den Bürgern ausgelöste Bürgerentscheid, das Bürgerbegehren, um das durchzuführen.
Aber das heißt, Sie sind eben optimistisch, dass die Leute sich doch überwiegend gegen die Innenstadtstrecke entscheiden. Jetzt noch eine Frage zu diesem Quorum. Die 60%, die Sie jetzt sozusagen als Ziel oder nennen, sind das 60% von allen Leuten, die abstimmen oder 60% von allen, die zur Wahl gehen?
Zunächst mal brauchen wir ja nur 60% von denen, die abstimmen, jetzt in dieser Wahl abstimmen, zur Wahl gehen und nicht nur Bundestag wählen, sondern eben an dieser an dem Bürgerentscheid teilnehmen. Und je nachdem, wie hoch dann diese Wahlbeteiligung ist, muss als Produkt dieser beiden Prozentzahlen 20% rauskommen. Also wenn 80% der Bevölkerung teilnehmen und 60% jetzt mit einem Nein stimmen, dann ist es 80% von 60%. Und damit sind wir über den 20%, die das Minimum sein muss, weit drüber. Also die 20%, die auch heute im Tagblatt standen.
Die 20% nochmal nur kurz, um es zu erklären, sind das Minimum, damit.
Von allen Wahlberechtigten.
Von allen Wahlberechtigten müssen 20% dagegen sein, sozusagen, gegen die Innenstadtbahn, damit das nochmal in den Gemeinderat zurückgeht, ne?
Ja.
Aber die Frage ist auch, ist dann was gewonnen? Ich meine, der Gemeinderat ist doch sowieso in der Mehrheit.
Ja gut, aber wenn über 20% erreicht werden, dann ist es dem Gemeinderat aus der Hand genommen für die nächsten 3 Jahre. So, dann weiß der Gemeinderat, er darf nichts tun, er darf keine Gelder genehmigen, um weitere Untersuchungen zu machen, er darf die ingenieurmäßige Verfolgung dieses Projekts nicht weitertreiben, weil keine Gelder da sind, er darf darüber denken, aber er darf nichts tun. Und er darf keine Entscheidung treffen, die dem Bürgerentscheid widersprechen.
Und Sie haben jetzt Ihre Einschätzung der Stimmung in Tübingen, haben Sie eben vor allem dort an den Ständen gewonnen, beim Nonnenhaus, ne? Sind Sie immer gestanden?
Beim Nonnenhaus und oben am Holzmarkt. Und wir kriegen natürlich auch in verschiedenen sozialen Gruppen kriegen wir Feedback. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die in anderen Zirkeln sich bewegen, die dann auch sagen, oh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist immer die Sicht, die man hat. Wir müssen bis zum letzten Moment kämpfen. Und wir hoffen nur, dass es tatsächlich ein klares Ergebnis gibt, damit die Diskussion dann beendet wird. Und ein klares Ergebnis sollte über 60% sein, damit die Diskussion ein Stück weit zugemacht wird und die Menschen wissen, es bringt jetzt nichts, dass für die nächsten 3, also die Fraktionen im Gemeinderat, dass die wissen, es bringt nichts, das zu versuchen, die nächsten 3 Jahre zu überwintern.
Und wir hören mal eben rein. Ich habe auch Tübinger Bekannte gefragt, was die denn von der Stadtbahn halten. Und da hören wir mal eben rein. Robert, bist du eher für oder gegen die Innenstadtstrecke der Stadtbahn?
Ich bin dagegen, weil ich nicht finde, dass die Stadtbahn ins Stadtbild passt. Bei den Tübinger Engpässen, explizit Mühlstraße und Brücke, finde ich, das ist nicht gut für das Stadtbild zum einen und bringt auch starke Einschränkungen in dem Bereich. Die Baukosten sind sehr hoch. Über viele Jahre gibt es Baustelle in Tübingen. Von da gesehen finde ich alternative Lösungen wie Schnelltrassen in den Stoßzeiten als die bessere und angemessenere Form und passender für Tübingen. Die Gelder, die dort investiert werden, gut, viel kommt vom Land, Teil kommt von der Stadt, aber was für Tübingen lebenswert das Stadtbild besser macht oder für Tübingen Attraktionen oder zusätzliche Vorteile bringt, wäre eher Investitionen in ein gutes Schwimmbad. Das ist etwas, was hier wirklich fehlt und den Bürgern viel bringen würde. Der Schindau-Tunnel, der endlich mal gebaut wird, 85 erstmals geplant, seit vielen, vielen Jahrzehnten versprochen, nicht umgesetzt. Und eine Konzerthalle, das sind Sachen, die Tübingen attraktiv machen, aber nicht eine Stadtbahn, die Riesenbaumaßnahmen fordert und das Stadtbild auch nicht fördert.
Welche Alternativen würdest du sehen, gerade als Architekt zum Beispiel? Also was würde dir, was käme dir als Architekt auch am klügsten vor als Alternative zur Innenstadtstrecke der Stadtbahn?
Eine Umfahrung der Innenstadt, eine Anbindung zum Beispiel Richtung Dettenhausen, Anbindung nach Stuttgart verbessern. Und einfach in den Stoßzeiten die Taktung so machen, dass dann auch der Publikumsandrang, der in dieser Phase schnell dorthin gebracht werden kann. Dann die Kosten halt auch im Innenstadtbereich entsprechend ein günstiges Ticket, das die Leute animiert, dort die Busse und den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und den Individualverkehr dadurch zu reduzieren. Und das denke ich, auch das, was jetzt noch an alternativen Energien momentan in der Entwicklung ist, mit Elektroauto, Wasserstoff etc., diese Entwicklung kann in den nächsten 10, 15 Jahren auch noch sehr viel bringen, was auch dann sehr umweltfreundlich wäre. Und mit der Stadtbahn sind wir auf Jahrzehnte eigentlich erstmal festgelegt in einem starren System. Also problematisch bei der Innenstadtstrecke finde ich auch, dass die ganzen Versorgungsleitungen, die innerhalb der Trasse liegen, verlegt werden müssen. Das ist also auch für die ganzen Anwohner ein Riesenaufwand und auch Behinderung des ganzen Ablaufs. Das ist eine Maßnahme, die meines Erachtens absolut übersteigert ist für das, was wir nachher nutzen, außer einer Stadtbahn hätten. Ja, also nicht zu rechtfertigen meines Erachtens.
Paul, bist du für oder gegen die Stadtbahn?
Nein, ich bin gegen die Stadtbahn. Wir bezahlen für das Ding 280, wahrscheinlich 300 Millionen Euro, Drittel Milliarde. Das sind 35.000 Euro für einen Kilometer, für einen Meter.
Nein. Was, 35.000 für einen Meter?
Ja, klar. 280 durch 8, ungefähr. Dazu muss die Brücke weggemacht werden. Die Institute oben müssen umgezogen werden. Das soll jetzt 30 Millionen kosten. Wahrscheinlich kostet es mehr. Die Institute müssen natürlich an Plätze, die bisher Natur sind, die kommen dann dran. Oben die Strecke von Hageloch nach Tübingen wird zugebaut. Wir werden ewig lange Baustellen in der Stadt haben. Und wie Herr Palmer gesagt hat, wenn das Geld in den Osten kommt, die machen auch nichts Besseres damit. Das kann schon sein, aber das Geld wird da trotzdem ausgegeben. Es sind trotzdem unsere Steuergelder, die da ausgegeben werden für irgendwas, was, ich weiß nicht, geht es vielleicht auch eine Nummer kleiner insgesamt?
Geht es vielleicht noch eine Nummer kleiner? Das haben meine Bekannten gesagt, die ich zu dem Thema Stadtbahn interviewt habe. Ihr hört noch immer das Freie Radio Wüstewelle, das Kulturforum, heute zur Innenstadtstrecke der Stadtbahn. Und bei uns ist noch immer live im Studio Ernst Gumrich, der Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Tübinger Liste. Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Können Sie was mit den Argumenten anfangen, die die Leute hier vorgebracht haben?
Eines der Probleme der Gegner der Innenstadtstrecke ist, dass es so wahnsinnig viele Argumente gibt und jedes einzelne davon sehr, sehr wichtig ist. Und ja, es geht sehr viel kleiner. Die alternativen Vorschläge, die wir gemeinsam in dieser alternativen Gruppe mit zwei ganz renommierten Büros erarbeitet haben. Die haben gezeigt, dass diese Alternativen noch nicht einmal ein Zehntel dessen kosten würde, was die Regionalstadtbahn heutiger Planungsstand kosten würde. Obwohl man hier bei diesen Alternativen sogar einen 50-prozentigen Risikoaufschlag gemacht hat. Und es wäre auch sehr viel schneller fertig. Es gibt ein sehr schönes, und vielleicht, wenn jemand sich mal für das Thema interessiert und einfach ins Netz geht, es gibt eine Stadt in Dänemark, Aalborg, 100.000 Einwohner, Universitätsstadt, genau die gleiche Situation wie wir. Da kommt die Regionalstadtbahn auf der einen Seite an, verbindet diese große 100.000 Einwohnerstadt, Universitätsstadt mit der Region und auf der anderen Seite, jenseits des engen Stadtzentrums, mittelalterlichen, ist die riesige Universität genau das gleiche wie hier. Auch dort plante man durch diese alte Stadt eine Regionalstadtbahn. Auch dort hätte es 10 und mehr Jahre gebraucht. Und die Dänen haben sich, wie in anderen Städten übrigens, dafür entschlossen, das anders zu machen. Und die bauen jetzt genau das, was wir hier vorschlagen und was die Alternativenprüfung auch als eine der guten Lösungen, die alle verkehrlichen Erfordernisse bringt, gesagt haben, nämlich, dort heißt es Plusbus, ein Schnellbus auf eigenen Trassen, der eben nicht durch diese engen Stellen der Stadt außenrum zu diesen Zentren führt. Wie gesagt, das kostet ein Zehntel und ist innerhalb weniger Jahre fertig. Die werden übernächstes Jahr das Ganze eröffnen können. Und ansonsten hätten sie wie wir bis weit in die 30er Jahre diesen Bau mit riesigen Baustellen in Aalborg machen müssen. Wir sollten genau das Gleiche machen. Das ist der moderne Weg, das ist der bessere Weg. Und das ist vor allem der Weg, bei dem dann hinterher auf diesen Trassen genau das fährt, was in 20, 30, 40 Jahren tatsächlich ÖPNV-Mobilität ist. Ob der noch aussieht wie heutige Busse, wissen wir nicht. Aber wir wissen eins, er wird genauso mit dem gleichen grünen, regenerativen Strom gefahren werden wie die Bahn. Nur er wird es tun ohne Oberleitungen und er wird es tun ohne Schienen. Das sind beides Relikte einer Technik, die wirklich in Kürze völlig überflüssig sind. Und wir wollen sie hier einbauen, wohl wissend, dass man so eine Regionalstadtbahn, die irgendwo über 300 Millionen kostet, dann auch 100 Jahre oder nahe an 100 Jahre fahren muss. Und dann wird es irgendwann mal lächerlich.
Und wir haben es auch schon gehört, gerade in dem Interview, die Neckarbrücke muss abgerissen und neu gebaut werden, damit überhaupt alles durchpasst. Stimmt das?
Als die ganze Diskussion anfing vor vielen Jahren, haben wir gesagt, Leute, die zusätzlichen Lasten für die Hochgleise und diese 120 Tonnen schweren Bahnen wird die alte Brücke nicht tragen. Damals hieß es, fing es schon an mit Fake News. Wie kommt ihr darauf? Der damalige Prospekt der ProRegio hat noch vollmundig gesagt, nein, die Brücke hält. Dann wurde 2018 auf unser Drängen hin eine Studie gemacht und bei dieser Studie kam heraus, die Brücke hat keinerlei Probleme. Allerdings, wenn diese zusätzlichen Lasten draufkommen, von etwa 33% gegenüber den heutigen Spitzenlasten zusätzlich, dann kommt die Brücke an die Grenze. Und dann müsste man sie entweder verstärken in dem alten, den klassischen Teil, dem Sandstein oder dem Stampfbetonteil, eine Bogenbrücke, oder man müsste eine neue bauen. Und wenn man sie eh breiter haben will, dann könnte man eher eine neue bauen. Dieses Gutachten hat gleichzeitig gesagt, wenn die Lasten bleiben, wie sie heute sind, dann weiß man nicht, wie lange die Brücke hält. Wie bei jeder Brücke kann eines Tages die Alterung beginnen. Aber ob das in 10, 20 oder 30 oder 40 Jahren oder 50 Jahren passiert, kein Mensch weiß es. Sie hat bis heute keinerlei Defizite. Die Geschichte, die öffentlich vermittelt wurde, war dann plötzlich eine andere. Man hat dann plötzlich, ich zitiere dann auf Facebook den Herrn Palmer, die Brücke ist fertig. Das ist völlig aus der Luft gegriffen, das steht in keinem dieser Gutachten drin. Wir haben einen Experten, der seit 30 Jahren nahezu nichts anderes macht als das, Geschäftsführer einer der größten Ingenieurfirmen für solche Ingenieurbauten, hier gehabt. Der hat sich alle Unterlagen mit uns angeschaut, hat mit der Stadtverwaltung diskutiert. Diese Brücke hat gar nichts. Sie ist in den letzten 20 Jahren angeblich um einen Zentimeter im Scheitelpunkt gesunken. Allerdings ist in dieser Besprechung der Experten gesagt worden, diese Brücke bewegt sich aufgrund von Temperaturveränderungen ganz natürlich jeden Tag, mal übertrieben, um 3 Zentimeter einfach durch die Ausdehnung. Und man hat bis auf vorletztes Jahr, wo man zum ersten Mal gemessen und seitdem misst man in der Vergangenheit nie die Temperatur mitgemessen. Also dieser eine Zentimeter, der jetzt geredet wird als Anzeichen, dass die Brücke schon anfängt nachzulassen in ihrer Tragfähigkeit, ist an den Haaren herbeigezogen. Sie hat keinerlei Risse. Jetzt mache ich noch einen Satz hinten dran. Es gibt da seit 1951 so eine angeflanschte Fußgängerbrücke. Das ist stromaufwärts der Teil. Der ist 1951 mit billigsten Mitteln gemacht und der muss man eines Tages ersetzen. Aber der hat mit dem Ersatz der Brücke eigentlich gar nichts zu tun.
Das heißt, wenn Herr Palmer schreibt, die Brücke ist fertig, dann hat das gar nichts mit den Tatsachen zu tun.
Aus unserer Sicht ist das wirklich an der Grenze dessen, was man einem Oberbürgermeister im Eifer des Gefechts nachsehen kann, dass er die Tatsachen so verdreht. Aus unserer Sicht sind sie so verdreht. Man kann in der Diskussion immer sagen, ich glaube nicht, dass sie noch 20 Jahre hält. Man kann immer noch sagen, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in den nächsten 10 Jahren anfängt, Verfallserscheinungen zu haben, das kann man sagen. Man kann es nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Begründen unterlegen. Umgekehrt können wir nicht sagen, dass sie mit Sicherheit noch 20 Jahre hält. Aber wir wissen heute nicht, wie lange sie hält. Und ich war jetzt gerade in Frankreich und bin in Toulouse über die Brücke gefahren. Das ist eine genauso konstruierte Brücke aus Sandstein dort allerdings. Die steht seit 1600. Und da fährt auch noch der heutige Verkehr, auch noch die riesengroßen Busse in der genau der gleichen Weise drüber. Also ob sie noch 50 Jahre oder 5 Jahre hält, weiß kein Mensch. Aber niemand würde heute in Zeichen der Klimawende sagen, ich reiße eine Brücke ein, weil sie irgendwann mal wahrscheinlich Defekte haben könnte. Dann müsste ich sehr viel in Deutschland einreißen. Alles, was irgendwann mal Defekte zeigen könnte, müsste ich einreißen. Dann würden wir, soll ich sagen, das Klima aber komplett kippen.
Ja. Ja, und ich vermute mal, dem Klima würde es nicht unbedingt helfen, wenn man eben nicht nur die Neckarbrücke komplett abreißen muss und neu bauen für die Innenstadtstrecke, sondern es müssten auch Institute abgerissen werden und neu gebaut. Beispielsweise das Werner Siemens Imaging Center müsste komplett umziehen. Und die Frage ist ja dann immer, wo ziehen die hin? Und wie viel Natur wird dann dafür wieder verbraucht? Und was für ein CO2-Fußabdruck entsteht dann da wieder, weil Natur weichen muss? Und mal von der Artenvielfalt ganz abgesehen. Wie viel Natur müsste denn weichen, wenn das Werner Siemens Imaging Center neu gebaut werden müsste wegen der Innenstadtbahn?
Ich kann Ihnen jetzt die Quadratmeterzahlen nicht nennen, weil wir noch gar nicht wissen, wo es hin soll. Also die Geschichte dieses
Image. Ach, man weiß noch gar nicht, wo es hin soll.
Nein, man hat ja wahrscheinlich noch nicht mal das Baurecht. Also es nützt nichts, es passt nirgends auf die entlang der Trasse. Und die entlang der Trasse muss es ohnehin 180 Meter in jeder Richtung, muss alles frei bleiben. Etwas mit so hohen Sensitivitäten wie fast alles, was Sie in den naturwissenschaftlichen Instituten haben oder hier bei diesem Imaging Center, hat so hoch verfeinerte Gerätschaften, dass die elektromagnetische Strahlung da alles durcheinander bringt. Deshalb muss das irgendwo wahrscheinlich auf der Rosenau neu gebaut werden. Dazu muss aber das Baurecht geschaffen werden, dazu muss die Planung geschaffen werden und da wird immer so getan, das müsste nur umziehen, das muss alles neu gebaut werden und alles, was da drin ist, alles, sämtliche, wie gesagt, wir sind bundesdeutsches Kompetenzzentrum für bildgebende Verfahren in Deutschland. Wir produzieren dort Lösungen, radioaktive Lösungen, die ganz Deutschland und Europa versorgen, die werden nur hier produziert, das heißt, das muss alles komplett neu dort oben aufgebaut werden. Und dann muss dieser ganze Gebäudekomplex, und wenn Sie da mal vorbeifahren, sehen Sie, dass es sehr viel Fläche einnimmt. Dieser ganze Komplex muss verschwinden und der muss dann rückgebaut werden. Und das können Sie nicht nehmen und auf einen Container laden und dann nach Afrika fahren, um zu sagen, jetzt schenken wir die weiter. Dieses Zeug ist dann weg. Wenn Sie heute solche Apparate aufbauen von Siemens und den großen Firmen, dann werden die letztendlich auf der Stelle, an der Stelle montiert. Da können Sie nicht eines Tages sagen, ich hole ein Umzugsunternehmen und die nehmen Haken und tun es hinten auf den Laster. Sie müssen dieses ganze Ding demontieren und ob Sie das irgendwo nochmal sinnvoll wieder verwenden können, die Teile, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das nicht der Fall ist. Und wenn Sie mit dem Leiter des Werner Siemens Imaging Centers sprechen, einer international anerkannten Kapazität, der schlägt nur die Hände über den Kopf zusammen. Das ist ein solcher Wahnsinn. Und wissen Sie, da ist etwas, wo ich sage, da hört es dann auch mit, dann wird es nicht mehr anständig. Wenn dann ein Oberbürgermeister sagt, dieses Center, das er selbst noch in seiner Amtszeit eingeweiht hat im Neubau, wenn er das als abgängig bezeichnet und vereinigte Hüttenwerke nennt,
was?
Vereinigte Hüttenwerke.
Hat er gesagt?
Er hat zum Werner Siemens.
Was? Diese vereinigte Hüttenwerke?
Also dann wird die Beeinflussung der öffentlichen Meinung in einer Weise gemacht, die nicht mehr für einen Oberbürgermeister tragbar ist. Er ist da zu einer Objektivität verpflichtet. Und diese ganze Vereinbarung mit der Universität ist aus unserer Sicht ohnehin ein seltsames Ding. Der schöne Satz, die Universität steht vorbehaltlos hinter der Regionalstadtbahn unter folgenden Bedingungen, auf deren Einhaltung sie aber von A bis Z besteht. Und diese Bedingungen sind unter anderem, dass sämtliche Maßnahmen, die dort drin gelistet sind, von Lärmschutz bis zu Werner Siemens, bis zur Hochdämmung der Strecke, bis zu allen Kosten, die entstehen, dadurch, dass Dinge verlagert werden. Zum Beispiel in der Frauenklinik muss die Neonatologie im Gebäude umziehen, weil sie mit den hochpräzisen Geräten nicht so nah an der Strecke sein kann. All diese Kosten übernimmt die Stadt. Die Stadt sagt, und es steht wiederum in der Vereinbarung mit dem Kreis. Der Kreis sagt, wir übernehmen die Kosten, aber alles, was da kommt, das übernehmen wir nicht. Und die Stadt sagt jetzt plötzlich, das muss jemand anders zahlen. Und da sagt die Universität, ja, das kennen wir, dann soll es das Land bezahlen. Und das Land bezahlt es vielleicht auch, aber kommunizierende Röhren, das fehlt dann hinterher in unserem Budget, weil dann das Land sagt, ja, ihr habt doch schon da drüben was bekommen. Und das heißt, da ist keine Einigung. Da steht es auf dem Papier, sie hätten eine Einigung, aber da ist keine Einigung und da wird rumlabiert. Man hat sich nicht die Mühe gemacht, die Kosten, die da entstehen, diese Hochdämmung der Strecke, die Verlagerungskosten zu rechnen. Man hat eine einzige Aussage, das sind diese 35 Millionen von dem Professor Pichler, der da mal über den Daumen geschätzt hat, was das kosten könnte. Aber was kostet die Hochdämmung der Strecke? Mit sowohl im Boden, Massefedersystemen, Masten, wie sie in Ulm eingesetzt worden sind, Verlagerung, Institute, sonst wo, diese ganzen Dinge, die da indirekt dazukommen an der Rosenau. Niemand hat das kalkuliert. Und wir schätzen, wenn man da ganz vorsichtig rangeht, dass man da wahrscheinlich eher über 70 Millionen an zusätzlichen Kosten. Das kommt dann auf die 280 noch oben drauf.
Ach, das kommt auf die 280 oben drauf. Dann sind wir bei 350 Millionen Euro.
Ja, und wir sind noch lange nicht fertig. In einer ihrer Befragten hat unter anderem was Schönes gesagt, was viele auch nicht wissen. Was denken die? Da wird die Straße so 30 Zentimeter aufgemacht und dann werden da Stahlschienen reingelegt und dann fährt da die Bahn. Nichts davon. Unter diesen Trassen muss alles, was es an Versorgungsleitungen gibt, Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, muss alles weg. Alles weg. Da darf nichts mehr sein. Ganz klar, wenn da mal irgendwas kaputt wäre, müsste ja sonst wochenlang die Straßenbahn stehen bleiben. Dann wäre Tübingen ja nicht mehr versorgt. Also muss alles weg. Jetzt stellen Sie sich das bitte mal in einer Stadt vor. Oder gehen Sie mal nur in die Mühlstraße oder die Wilhelmstraße. Da wird seit Hunderten von Jahren laufen da kreuz und quer. Die müssen Sie alle rausbuddeln, komplett verlegen und dann müssen Sie eine Stelle finden, wo Sie es nicht unten durch, sondern obenrum auf die andere Seite rüberbringen. Was das bringt, das ist in den Kosten mit Sicherheit noch nicht drin. Heute hat der ehemalige CDU-Vorsitzende Dr. Kühn was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, es hat sich letztendlich in den letzten Jahr, anderthalb Jahren herausgestellt, dass diese Trasse durch die Innenstadt, die irgendwann mal vor langer Zeit festgelegt worden ist, der große Fehler war, dass es so viele Risiken gibt, die so groß oder größer sind als bei Stuttgart 21. Und das heißt, dass man deshalb, er hat ein Moratorium eingefordert, gesagt, man muss jetzt nochmal nachdenken. Und da hätten wir wahrscheinlich auch Ja gesagt. Aber das hätte vorausgesetzt, dass man sagt, dann müssen wir uns aber gucken, wo die Trasse langläuft. Die Trasse ist das Problem. Und jetzt geht's letztendlich, ist diese Möglichkeit für ein Moratorium nicht da. Denn die Stadt hat von Anfang an gesagt, es ist diese Trasse oder sonst gar nichts. Und insofern, aber da kommen noch weitere Kosten auf uns zu.
Und was genau ist denn Ihre Alternative, mal nochmal ganz konkret, zur Innenstadtstrecke der Stadtbahn?
Unsere Alternative ist in dieser alternativen Prüfung ausgearbeitet worden, enthält mehrere Faktoren. Erster Faktor ist, wir bekommen die Regionalstadtbahn und sie schließt an 6 innerstädtischen Haltestellen an. Daran ändert sich gar nichts. Auch der Takt wird der gleiche sein. Und was wir dann tun, ist zu sagen, das Problem sind nicht die Menschen, die in die Innenstadt wollen, sondern die Probleme sind die Menschen, die aus der Region kommen, in die Region wollen und oben auf dem Berg entweder beim Klinikum Morgenstelle oder jetzt beim Technologiezentrum arbeiten. Und deshalb greifen wir mit Tangentiallinien die Menschen an 3 Bahnhöfen ab. Einen im Osten, einen im Westen und einen in der Mitte. Im Westen ist es der Westbahnhof, Im Osten ist es ein neuer Au-Ost in der Nähe von Lustenau und in der Mitte beim Bahnhof. Und da fahren zwei Linien. Die westliche fährt vom Bahnhof über den Westbahnhof hoch auf den Berg und der andere fährt die andere Richtung über Lustenau und dann den Nordring hoch zu diesen Zentren im Norden. Die fahren vor allem, diese Buslinien werden vor allem fahren in den Zeiten, wo viele Menschen kommen, zu Schichtbeginn am Morgen und am Nachmittag, wenn Schichtbeginn vorbei ist, also immer dann, wenn die Spitzenlasten sind und genauso, wenn dort oben die Universität die Vorlesungen anfangen. Diese Busse werden fahren auf dedizierten eigenen Trassen, die, wie gesagt, habe es vorhin schon erwähnt, ungefähr ein Zehntel dessen kosten, was diese Bahn kostet. Und das können wir relativ schnell machen. Zweites Element ist, dass wir da sagen, wir fangen morgen an, unsere Busflotte insgesamt auf CO2-freie Busse umzustellen. Auch das geht. Das geht auch mit den Bergen im Gegensatz zu den Behauptungen. Und das Dritte ist, dass wir die Planungskapazitäten, die wir haben und weiter aufbauen, wirklich nutzen, hier eine Fußgänger- und fahrradgerechte Stadt zu machen. Wir haben viele, viele Pläne. Allein wir haben zu wenig Leute und zu wenig Kapazitäten, es umzusetzen. Stattdessen bauen wir jetzt Brücken, die es vielleicht auch ganz sinnvoll sind, aber Prestigeprojekte brauchen wir nicht. Ich war mit dem gesamten Gemeinderat und mit dem Oberbürgermeister vor ein paar Jahren in Kopenhagen. Und wir haben dort eines gelernt, ein guter Fahrradverkehr ist dadurch gut, dass er wirklich völlig durchgehend, eigentlich kein Stück Fahrbahn lässt und kein Stück Strecke lässt, wo man nicht ein fünfjähriges Kind auch alleine fahren lassen könnte. Und wenn wir dies im Hinterkopf hätten, dann würden, glaube ich, alle Fraktionen in Tübingen auch mitgehen, alles an Verkehrsberuhigung zu machen. Wenn es nicht in dem Sinne von, das Auto ist der Feind, sondern das Auto sollen wir, wie soll ich sagen, an die Stadt ranlassen. Wir sollen ihnen Möglichkeiten geben, dass Menschen, die mit dem Auto kommen, an der Stadt parken. Dann kann man auch das Auto verdrängen. Aber bei uns ist es so, dass wir alles immer in der Feindschaft Auto sehen. Und ich glaube, so schafft man es nicht. Kopenhagen hat es wunderbar geschafft. Und der Chef dort oben hat einen wunderbaren Satz gesagt zu uns, als wir da alle zusammensaßen. Ihr macht eins in Deutschland. Ihr habt Fahrradfahrer und Autofahrer und Fußgänger. Und wir Dänen sind morgen das eine, mittags das andere und abends das dritte. Und wir schämen uns für keins davon. Und so müsst ihr denken. Jeder von euch ist alles. Und dann, wenn ihr den Autofahrer in euch, den ihr gelegentlich braucht, akzeptiert und den Fahrradfahrer, dann kommt ihr zu Kopenhagener Lösung. Und wir kommen da nicht dazu, weil wir immer sagen, da gibt es ein paar Leute, sind 46.000 in Deutschland, hier im Auto, das müssen unsere Feinde sein. Und so geht's nicht.
Herr Gumrich, wenn Sie jetzt noch eine Minute hätten oder zwei, um jemandem, der sich gar nicht mit dem Thema befasst hat, kurz zu erklären, warum Sie gegen die Innenstadtstrecke der Stadtbahn sind, was würden Sie dem sagen?
Mein ganzes Leben lang war mir das Thema, wie kommen wir mit der Klimakrise zurecht, eines der wichtigsten. Und dieses Projekt ist genau im Zentrum. Wir brauchen eine völlig andere Mobilität. Wir brauchen Lösungen, die diese Mobilität, die letztendlich sich über regenerativen Strom, genauso wie unsere Heizung, dann mit Energie versorgt. Und die Konzepte dafür haben keinen Platz für eine Regionalstadtbahn. Und wir sollten diesen Technologiesprung, der da vor uns steht, mitmachen. Wir haben all die Spieler bei uns. Wir haben diejenigen, die künstliche Intelligenz können. Wir haben die Bosch demnächst, die ein ganz großer Spieler da drin sind. Wir haben die Autokonzerne, die inzwischen sehen, dass sie weniger Hersteller von Privatfahrzeugen sind, sondern die in die Richtung gehen, wie kriegen wir Flotten, die wir so ähnlich wie Netflix-Abonnements an den Mann bringen, dass die Menschen sich Mobilität kaufen. Diese Konzepte sind da, die entwickeln sich um uns herum. Nur in Tübingen sagen wir, nein, wir nehmen lieber ein Konzept, was seit Anfang des 20. und 19. Jahrhunderts sich bewährt hat. Das ist das falsche Konzept. Wir sollten die Konzepte nehmen, die sich jetzt entwickeln und die sich wirklich in die Verhinderung des Klimawandels und die Erreichung unserer Klimaziele einpasst. Und das ist nicht die Regionalstadtbahn.
Und Sie sind optimistisch, dass am 26.09. die überwiegende Mehrheit dagegen stimmen wird?
Wir werden bis zum letzten Moment dafür arbeiten und wir stehen jeden Freitag, jeden Samstag und kurz davor auch jeden Donnerstag in der Fußgängerzone. Und wer mit uns diskutieren will, darf mit uns diskutieren. Wir gehen auf jede Diskussion ein und freuen uns, dass wir vielleicht, wir müssen 40.000 Menschen überzeugen. Wir machen das, jeden Einzelnen versuchen wir zu überzeugen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch viel Glück für Ihre Arbeit. Danke für Ihren Einsatz, ganz generell. Und ja, bei uns im Studio war Ernst Gummrich, er ist Fraktionsvorsitzender der Tübinger Liste. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ja, wir hören noch eben rein in Sea, einen Song von Cat. Und sie spielt auch am 29. September, also 3 Tage nach dieser Wahl, spielt sie in Tübingen im Sudhaus. Hier ist die Sängerin Cat mit Sea.